Wenn man wegen einer ganz alltäglichen Mandatsbearbeitung in so einer Art und Weise den Pranger gestellt werden kann, dann kann ich ja da der Nächste sein. Diese Entscheidung, die vor allen Dingen sich auf Politiker bezog, ausdrücklich auf die Anwaltschaft angewandt wurde. Und man kann sich auch auf diesen Künast-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts berufen.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Das Kammergericht zum Schutz der Anwaltschaft. Heute geht es um ein Thema, über das ich hier schon ganz oft gesprochen habe. Hass gegenüber Anwältinnen und Anwälten, Drohungen. Und ich habe mal wieder Dr. Jonas Kahl bei mir von der Kanzlei Spirit Legal. Es gibt nämlich sozusagen ein wichtiges Update, nicht das Ende der Geschichte, aber eine positive Zwischenbilanz. Lieber Jonas, schön, dass du wieder da bist und mit mir über den spannenden Fall sprichst.
Ja, hallo Steffi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu können.
Ich dachte, wir steigen sachte ein mit einem kleinen Recap, einem, was bisher geschah. Ich glaube, die meisten müssten es mitbekommen haben, den Fall einer Dresdner Kollegin, vor deren Kanzlei ein Friedhofsszenario aufgeschüttet wurde. Was lag dem Sachverhalt zugrunde, Jonas?
Ja, es ging um einen eigentlich ganz klassischen asylrechtlichen Fall. Die Kollegin ist im Asylrecht verstärkt tätig und hat den Fall übernommen eines syrischen Flüchtlings, dem es im Rahmen eines Dublin-Verfahrens sozusagen er verpflichtet wurde, nach Bulgarien auszureisen bzw. dorthin überstellt zu werden. Und dagegen hat er sich gewehrt und die Kollegin hat für ihn vor dem Verwaltungsgericht Minden Klage eingereicht. Über diese Klage musste aber gar nicht mehr entschieden werden, weil das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, zwischenzeitlich, während das Verfahren lief, diesen Überstellungsbescheid nach Bulgarien schon aufgehoben hat. Und daraufhin hat die Kollegin, weil sich die Angelegenheit erledigt hatte, auch die Klage für erledigt erklärt. Und damit war das Mandat für sie an der Stelle beendet, wie so viele andere ganz alltägliche asylrechtliche Mandate auch. Das war im August 2023 schon. Dann kam es im August 2024 zu dem schrecklichen Messerattentat in Solingen, wo ja 3 Personen getötet wurden und 8 weitere verletzt wurden. Und das hat ja zu einem bundesweiten Aufschrei geführt und viel Berichterstattung. Und über diesen Fall berichtet hat auch das Portal News und hat wenige Tage nach der Tat, am 28. August 2024, so ein bisschen die Hintergründe ausgeleuchtet zur Person des Täters und auch zu der Frage, warum war der in Deutschland und was ist da asylrechtlich geschehen. Und da gab es mehrere Artikel dazu. Einer, und den haben wir angegriffen, hatte die Überschrift exklusiv, so lebte der Terrorist von Solingen. In seinem Zimmer hing eine IS-Fahne, ja. Und dabei hat es das Portal aber nicht belassen, sondern hat darüber hinaus auch zum Gegenstand gemacht, eben dieses Asylverfahren von einem Jahr vorher, und hat darüber berichtet, wie das eben da am Verwaltungsgericht Minden lief und was da sozusagen der Hintergrund war. Und hat im Rahmen dieser Berichterstattung aber auch unsere Mandantin eben sehr stark in den Vordergrund gerückt und hat den Kanzleinamen genannt, der wiederum aber sozusagen zugleich auch ihr persönlicher Name ist. Also die Kanzlei ist nach ihr benannt. Somit war sie dafür jedermann klar identifizierbar. Es wurde geschaut, ja, wie wird denn die Kanzlei von Nutzern bzw. Mandanten bewertet. Ihre asylrechtliche Expertise wurde in den Vordergrund gerückt. Es wurden Screenshots gezeigt. Es wurde auf ihre Website eingegangen. Also schon ein signifikanter Teil dieses Artikels befasste sich mit der Kollegin und ihrer asylrechtlichen Tätigkeit im Allgemeinen und im konkreten Fall. Und das Ganze war dann versehen oder gipfelte in der rhetorischen Frage, wer half dem Mann, der später zum Killer wurde, sich den Ausweisungsversuchen deutscher Behörden zu erwehren? Ja, und dann wurde im Hinblick auf die Kanzleiexpertise nochmal dargelegt, dass es um Migranten geht, die, Zitat, die hierzulande Privilegien erhalten und ihren Aufenthalt verlängern wollen, selbst wenn dieser unrechtmäßig ist. Ja. Und das ist der Artikel, den wir dann im Anschluss angegriffen haben und der ja auch für viel Aufschrei in der Anwaltschaft, aber auch darüber hinaus gesorgt hat, weil es eben nicht bei diesem Artikel allein blieb, sondern einer ganzen Reihe von Folgen in den sozialen Netzwerken, aber auch darüber hinaus.
Genau, einen Teil davon habe ich eben schon angeteasert. Unter anderem ist die identitäre Bewegung, die natürlich auch gesehen hat, welche Kanzlei ist das vor dieser Kanzlei aufmarschiert, hat ein Friedhofsszenario errichtet, Gräber aufgeschüttet. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch mit Kunstblut oder was gearbeitet. Also es ist sehr geframed, es würde Blut an ihren Händen kleben. Ich habe da sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen, unter anderem mit Dr. Kati Lang aus unserem Ausschuss Migrationsrecht, mit Sabine Fuhrmann aus deiner Kanzlei. Und ich fand es sehr, sehr gut, dass ihr euch dagegen gewehrt habt, weil diese Berichterstattung war unsäglich. Die wurde auch von anderen Medien noch aufgegriffen und es hatte immer alles so diesen Subtext. Sie hätte quasi eine Mitschuld an dem späteren Attentat, was natürlich in doppelter Hinsicht absurd ist, weil zum einen das Verfahren zeitlich so weit vorgelagert war und zum anderen, deswegen fand ich das ganz cool, dass du da eben nochmal drauf hingewiesen hast, es lag ja auch am BAMF. Also das BAMF hat ja letztlich die Entscheidung getroffen und sie hat die Klage zurückgenommen, wie du sagst. Was hast du deutschlandweit in der Folge wahrgenommen? Es hat sich ja nicht auf eure Mandantin allein beschränkt, die Folgen, die dann diese sozialen, ja, ich will schon Hetzkampagnen sagen, ausgelöst haben.
Ja, es war enorm, was da entstanden ist. Also vielleicht das als Einschub noch, weil du sagtest, es gab auch andere Medien, die in ähnlicher Form darüber berichtet haben. Es gab noch einen großen Beitrag der Bild-Zeitung, wo unsere Mandantin auch mit Bild, zwar geblurrt, aber immer noch erkennbar dargestellt wurde. Die Bild-Zeitung hat diesbezüglich nicht nur eine Unterlassungserklärung abgegeben, sondern wurde auch vom Deutschen Presserat für diese Berichterstattung gerügt. Ja, also das war auch noch ein Kapitel dieser Diskussion, dass es eine Reihe von Beschwerden beim Presserat gab und der Presserat da eine Rüge ausgesprochen hat. Und all diese Berichterstattungen zusammen, Kausalitäten sind da schwer zuzurechnen, hat dazu geführt, dass eben in den sozialen Medien da es einfach wahnsinnig viele Beleidigungen gab. Ja, also eine Formulierung, die dann auch hier im Verfahren eine Rolle spielte, immer wieder war die Aussage, an ihren Händen klebt Blut. Also das zugespitzt bringt das diese ganze Debatte ein Stück weit zum Ausdruck. Die Kanzlei musste zeitweise geschlossen werden. Natürlich war die Mandantin ein Stück weit auch psychisch davon beeinträchtigt, was da passiert ist. Die Sache mit den Gräbern vor der Tür, die identitäre Bewegung aufgeschüttet hat, die hast du schon erwähnt, ja. Und zugleich hat dieser Shitstorm eben auch dazu geführt, dass sozusagen der ganze Bereich der Migrationsrechtler sich davon betroffen gefühlt hat, weil natürlich jeder dachte, wenn man wegen einer ganz alltäglichen Mandatsbearbeitung in so einer Art und Weise hervorgehoben oder rausgehoben werden kann aus der Masse der Migrationsrechtler und an den Pranger gestellt werden kann, dann kann ich ja da der Nächste sein. Ja, und die Fälle gab es eben auch, wo dann sozusagen die Kritik schon eben auf andere Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich überschwappte und sozusagen das System als, nicht nur das System als solches, aber darüber hinaus auch die einzelnen Anwältinnen und Anwälte als Organe der Rechtspflege in Frage gestellt wurden. Und ja, das hat zu Recht zu einem Aufschrei geführt, ne? Also von der Kammer, vom Anwaltsverein etc. gab da ja eine ganze Reihe von Stellungnahmen. Und uns kam wiederum dann die Rolle zu, eben das Ganze für unsere Mandantin zivilrechtlich, das heißt äußerungsrechtlich, zu prüfen und zu schauen, was kann man da machen.
Ja, auch da verlinke ich mal in den Shownotes eine Episode. Es hat letzten Endes mit meiner Mutmaßung dazu beigetragen, dass so eine richtige Hasswelle gegen Migrationsrechtlerinnen im Allgemeinen losgetreten wurde. Ich stand da in ganz engem Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen und die haben wirklich Bedrohungen in die Kanzlei bekommen. Also wirklich, ich habe vieles davon gesehen. Das war wirklich harter Tobak und das macht ja auch irgendwie ein Stück weit Angst, dass du dann so eine Zielscheibe wegen des Rechtsgebietes, auf dem du tätig bist, irgendwie auf der Stirn hast. Das fand ich schon ziemlich krass. So, was genau habt ihr rechtlich geltend gemacht? Ich habe über das Verfahren in erster Instanz hier mit Chanyo berichtet. Wir haben uns zusammen die Entscheidung angeguckt. Aber vielleicht kannst du das auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, damit wir so on track sind.
Ja, gern. Also wir haben Klage eingereicht beim Landgericht Berlin. Dort war die 27. Kammer, die Pressekammer, dafür zuständig. Und wir haben geklagt auf einerseits Unterlassung sozusagen der Identifizierung. Darauf gehe ich vielleicht gleich nochmal ein, was genau da der Punkt war. Daneben auf die Feststellung, dass ein Schadensersatzanspruch besteht und zum Dritten noch eine Geldentschädigung eingeklagt und Abmahnkosten, also so das Übliche an der Stelle. Und in erster Instanz wurde diese Klage vom Landgericht Berlin im April 2025 vollumfänglich abgewiesen, weil das Landgericht Berlin eine Interessenabwägung vorgenommen hat, Interessen sozusagen von NIOS auf der einen Seite und unserer Mandantin auf der anderen Seite, und hat gesagt, nee, das öffentliche Informationsinteresse geht hier vor an der Stelle und deshalb ist es zulässig, auch in so einer Art und Weise identifizierend über die Rechtsanwältin zu berichten. Und ich betone das Identifizieren deshalb so sehr, weil anders als sonst im Äußerungsrecht, wo man sagt, okay, das ist eine unwahre Tatsachenbehauptung oder das ist eine Beleidigung und deshalb mache ich den Unterlassungsanspruch konkret gegen eine Formulierung im Artikel geltend, war das in diesem Fall nicht unser Ansatz, sondern wir haben gesagt, wir richten den Unterlassungsanspruch ausdrücklich und speziell darauf fokussiert, dass nicht identifizierend über unsere Mandantin berichtet werden kann. Weil, und das muss man auch offen sagen, in dem Artikel die Tatsachen, die da enthalten waren, grundsätzlich stimmten oder zumindest keine Tatsachen drin waren, die unsere Mandantin in ihren Rechten verletzt hat oder Unwahrheiten über unsere Mandantin verbreitet haben. Und vieles von dem, was da stand, waren auch zulässige Meinungsäußerungen. Problematisch an der ganzen Situation und dem Artikel war eben, dass sie durch die Aneinanderreihung von wahren Tatsachen und zugespitzten Meinungsäußerungen plus dieses in den Fokus rücken ihrer Person an den Pranger gestellt wurde und eben namentlich benannt wurde. Ja, und das ist ein Stück weit auch äußerungsrechtlich betrachtet eine Sondersituation, dass man sagt, erst durch die Gesamtschau all dieser Elemente kommt man dazu, sagen zu können, das ist eine Rechtsverletzung, weil sozusagen sie zu stark in den Fokus gerückt wurde und weil eben, ich habe den Satz vorhin einleitend schon zitiert, dann eben auch so Suggestivfragen gestellt wurden wie, wer half dem Mann, der später zum Killer wurde? Ja, was ja durchaus, wenn man die Zeile für sich nimmt, von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und vielleicht auch im öffentlichen Interesse steht, diese Frage zu stellen. Aber wenn es dann darum geht, wie beantwortet man diese Frage, dann darf man eben nicht einzelne Akteure in einer anprangenden Form in den Fokus rücken, die tatsächlich gar keinen Tatbeitrag geleistet haben. Ja? Und in dieser Gemengelage hat das Landgericht die Klage abgewiesen und hat gesagt, dass eben ihre Interessen hier auch deshalb nicht verletzt werden, weil eben keine Unwahrheiten drin sind und weil sie ja nur ihren Job gemacht hat als Organ der Rechtspflege, und hat dabei aber aus unserer Sicht außer Acht gelassen, dass eben gerade der Umstand, dass sie nur ihren Job gemacht hat, nicht begründet, sie so in den Fokus zu stellen und zum Gegenstand der Berichterstattung zu machen. Und wir haben natürlich auch damit argumentiert, was waren denn die Folgen, die für sie eingetreten sind etc. Und da sagte das Landgericht, das reicht alles nicht aus, um eine Prangerwirkung sozusagen als das entscheidende juristische Kriterium zu begründen, und verstieg sich sogar zu dem Argument, naja, benannt wurde ja nur ihr Nachname und nicht ihr Vorname. Ja, und das war dann halt schon ziemlich aberwitzig, eine Prangerwirkung mit solchen Argumenten zu verneinen. Und deshalb war da für uns halt ganz klar zu sagen, okay, nee, das kann man so nicht stehen lassen. Nicht nur wegen des konkreten Falls, sondern eben auch, weil es ja am Ende darum ging, welche Rolle haben Anwältinnen und Anwälte in der Gesellschaft insgesamt und was bedeutet die Rolle als unabhängiges Organ der Rechtspflege in solchen äußerungsrechtlichen Auseinandersetzungen insgesamt. Und deswegen sind wir dann in Berufung zum Kammergericht gegangen. Und jetzt haben wir eben das Urteil des Kammergerichts samt Begründung seit einigen Wochen vorliegen. Also da muss man sagen, die mündliche Verhandlung dazu war schon im April diesen Jahres, aber die Urteilsbegründung, die liegt uns tatsächlich erst seit ein paar Wochen vor.
Ja, und das ist nämlich das Update. Was mich an der ersten Instanz so ein bisschen genervt hat, war, dass so die Botschaft war, ja, sorry, das ist irgendwie auch so ein Stück weit Berufsrisiko. Und das fand ich persönlich unhaltbar. Deswegen hatten wir uns ja auch das Urteil genauer angeguckt, Chanyo und ich. Und ich musste vorhin nur deshalb schmunzeln, weil du gesagt hast, die 27. Und das ist halt in Berlin schon manchmal so ein bisschen geflügeltes Wort. Alle, die Plaudern mit Patsch kennen, die wissen das. Es ist ganz oft die 27. So auch hier. So, das heißt, ihr seid in die nächste Runde gegangen. Einzelheiten kann man auch nachlesen inzwischen bei euch in der PE. Ist gerade ganz frisch raus, verlinke ich natürlich auch mal. So, wo genau stehen wir jetzt? Ich wusste, dass ihr schon eine Entscheidung habt, aber ohne Begründung ist es halt irgendwie ein bisschen schwierig, drüber zu sprechen. Wo genau stehen wir jetzt?
Genau, also wir haben das begründete Urteil des Kammergerichts. Das haben wir jetzt auch in anonymisierter Form auf unsere Website gestellt. Also das kann da jeder sozusagen Satz für Satz nachlesen. Das Kammergericht hat die Revision zum BGH nicht zugelassen, aber die Gegenseite hat eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde erhoben am 20. August, sodass jetzt erstmal die Gegenseite selbst entscheiden muss, möchte sie diese Nichtzulassungsbeschwerde begründen oder nicht. Wenn eine Begründung folgt, dann entscheidet wiederum der BGH darüber, wird hier die Revision doch noch zugelassen und gibt es am Ende eine BGH-Entscheidung zu dieser Frage. Oder verbleibt es eben bei diesem Urteil des Kammergerichts, was uns jetzt vorliegt? Ja, also um das auch nochmal zu disclaimern, Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig an der Stelle.
So, und was hat das Gericht jetzt anders gesehen als die Vorinstanz? Vielleicht kannst du so ein bisschen so die Main Points, über die du dich auch gefreut hast, auspicken.
Ja, gern. Also der Kernpunkt war dann am Ende tatsächlich die Prangerwirkung. Also das Gericht hat der Klage in weiten Teilen stattgegeben, vielleicht das vor die Klammer gezogen, hat gesagt, ja, der Unterlassungsanspruch besteht, NIOS darf nicht mehr identifizierend berichten und hat auch gesagt, ja, der Anspruch auf Schadensersatz, also sozusagen der Feststellungsanspruch, reden wir dann vielleicht gleich nochmal darüber, der besteht auch. Verneint hat das Kammergericht hingegen den Anspruch auf Geldentschädigung sozusagen, wenn es um den immateriellen Schadensersatz geht, können wir ja auch gleich nochmal voneinander abgrenzen. Aber Kern war eben sozusagen die Unterlassungsfrage und die Frage der Prangerwirkung. Und da hat das Kammergericht gesagt, ja, es mag zwar sein, dass die Tatsachen, die sich auf unsere Mandantin bezogen, soweit alle gestimmt haben und vieles ist sicherlich auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber sozusagen in der Gesamtschau dieser Elemente und eben dieser Einleitung, wer half dem Killer etc., muss man sagen, dass eine Prangerwirkung zu bejahen ist, eben auch, weil sie namentlich, das heißt der Kanzleiname, der zugleich auch ihr Name ist, benannt wurde. Und all das führt dazu, dass hier der Eindruck entsteht, da gibt es einen Zusammenhang. Und für die Prangerwirkung wiederum, das war auch der Punkt, den das Kammergericht gemacht hat, ist es gar nicht erforderlich, dass man nachweist, dass, keine Ahnung, die Gräber vor der Tür oder der ein oder andere Social-Media-Kommentar unmittelbar auf diesem konkreten Artikel basierten und sozusagen da eine Kausalität nachweisbar ist, sondern für die Prangerwirkung allein ist es schon ausreichend, dass es nicht ausgeschlossen werden kann und es möglich ist, dass solche Folgen auf der Äußerung oder sozusagen auf der Identifizierung bestehen. Und das war dann eben der Anlass zu sagen für das Kammergericht, wir müssen gar nicht im Einzelnen prüfen, was die konkreten Folgen waren, die sich der Artikel zurechnen lassen muss, sondern allein die Möglichkeit an der Stelle reicht schon aus, um die Prangerwirkung bejahen zu können. Und dann, das war für mich nochmal ein ganz zentraler Punkt, hat das Kammergericht gesagt, dass in der Interessenabwägung eben auch darauf abzustellen ist, dass die Kollegin bei dem Ganzen einfach nur ihren Job gemacht hat. Ja, also sie ist Organ der Rechtspflege, unabhängiges Organ der Rechtspflege nach Paragraph 1 BRAU. Ja, Und wenn jemand einfach nur seinen Job macht, dann kann er nicht sozusagen aus der Masse der Anwältinnen und Anwälte herausgehoben werden und in so einer Art und Weise stigmatisiert werden und an den Pranger gestellt werden, weil das dann sozusagen ein Stück weit ja auch im allgemeinen Interesse oder Gemeinwohl liegt. Und was ich besonders spannend finde an diesem Urteil ist, dass sich das Kammergericht an der Stelle berufen hat auf den sogenannten Künast-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021. Du nix, den haben damals alle sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen. Also da ging es um verschiedene Äußerungen, die Renate Künast damals angegriffen hatte. War auch eine längere Auseinandersetzung, die durch die Instanzen ging. Aber ein Argument daraus war besonders interessant, nämlich dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, es mag zwar sein, dass im politischen Meinungskampf mehr erlaubt ist als sonst und dass Politiker auch ein dickeres Fell haben müssen als andere. Das ist ja sozusagen seit Jahrzehnten ständige Rechtsprechung und hat dieser Interessenabwägung, die da vorzunehmen ist, aber ein weiteres Argument hinzugefügt, nämlich hat gesagt, es steht im Interesse der Allgemeinheit, dass Leute, die gesellschaftliche Funktionen wahrnehmen und hat damit in erster Linie Politiker gemeint, auch geschützt sein müssen. Weil wenn die nicht geschützt sind und ständigen Angriffen ausgesetzt sind, dann muss man damit rechnen, so hat das Bundesverfassungsgericht geschrieben, dass diese Jobs irgendwann niemand mehr machen will. Ja, deshalb ist das sozusagen im allgemeinen gesamtgesellschaftlichen Interesse, so sagt es jetzt auch das Kammergericht, diese Rolle mit in die Interessenabwägung einzustellen. Und was ich so spannend daran finde, dass diese BFFG-Entscheidung, die vor allen Dingen sich auf Politiker bezog und abstrakt auch auf andere Rollen in der Gesellschaft, jetzt ausdrücklich sozusagen auch auf die Anwaltschaft angewandt wurde vom Kammergericht. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in die Anwaltschaft insgesamt hinein, dass man sagen kann, okay, das spielt jetzt in solchen Auseinandersetzungen künftig nach Ansicht des Kammergerichts immer mit einer Rolle und man kann sich auch auf diesen Künast-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts berufen an der Stelle.
Ja, das finde ich sensationell, dass du jetzt eben ausdrücklich auch die Bezugnahme auf die Anwaltschaft hast. Das ist ja super cool. Also ja, auf jeden Fall eine Presseerklärung wert, finde ich. Die es sowieso wert gewesen wäre in dem Fall, finde ich aber eine tolle Leistung. Wollen wir hoffen, dass es hält.
Was an der Entscheidung des Kammergerichts noch interessant war, ist, dass das Gericht sich auch ganz klar dazu geäußert hat, dass es hier keine Selbstöffnung der Mandantin gab, weil sie sich eben nicht im Hinblick auf diesen konkreten migrationsrechtlichen Fall exponiert hat und gesagt hat, ich trage das irgendwie in die Öffentlichkeit, sondern das war eine abgeschlossene Angelegenheit der Vergangenheit zum Zeitpunkt dieses Anschlags in Solingen. Ja, und sie hat sich da in keiner Weise zu exponiert. Und das ist eben auch ein großer Unterschied zu der erstinstanzlichen Entscheidung des Landgerichts. Du hattest das ja vorhin angesprochen. Das Landgericht hat noch gesagt, das ist allgemeines Lebensrisiko von Anwältinnen und Anwälten, mit ihren Fällen in der Öffentlichkeit vorzukommen. Die Öffentlichkeit hat sie hier eben überhaupt nicht gesucht, sondern das war ein Alltagsfall. Und das fand ich auch nochmal gut und spannend, dass das Kammergericht auch diesen Aspekt nochmal so klar betont hat.
Das finde ich einen wirklich wichtigen Punkt. Und man muss vielleicht noch erkennen, nicht, dass ich es falsch im Kopf habe, ich meine mich aber dunkel zu erinnern, dass überhaupt die Tatsache, dass sie diese Vertretung übernommen hatte über ein Jahr vorher, durch einen gezielten Anruf beim Verwaltungsgericht aufgedeckt wurde. Das habe ich so dunkel im Hinterkopf. Ich weiß, ich korrigiere mich, wenn das falsch ist. Aber ich glaube, es hat ja, Journalist muss man gar nicht sagen, ich weiß nicht, wer es war, aber von einem Portal, von einem Medium, jemand ja Kontakt aufgenommen und nachgefragt bei Gericht.
Also das ist richtig. Ja, das würde ich jetzt insoweit auch erstmal noch als zulässige Recherche einordnen, dass ein Journalist hingeht und sagt, ich will mal ein paar Hintergründe zu dem Täter haben und ruft dann auch bei Gericht an und fragt, wie lief denn eigentlich dieses Verfahren? Ja, da kann man sicherlich schon die Frage stellen, hätte die Pressestelle dort auch den Namen der Anwältin benennen müssen oder wäre das eigentlich schon der Zeitpunkt gewesen, sich schützend vor die Kollegin zu stellen und zu sagen, der Name spielt hier keine Rolle. Ja, aber eben spätestens sozusagen die Journalisten, die die Info hatten, hätten damit eben zurückhaltender umgehen müssen. Und das hat das Kammergericht eben auch nochmal gesagt. An der Stelle gehört es eben nicht nur dazu zu prüfen, was können wir alles schreiben, sondern auch zu prüfen, was dürfen wir eben nicht schreiben, weil es in Rechte Dritter eingreift.
Ja, und es ist spannend, wie das da auseinandergeht im Vergleich zu anderen Situationen. Genau dasselbe Thema, Herausgabe des Namens des Anwaltes, hast du nämlich auch in Strafsachen. Und da wird regelmäßig sehr zurückhaltend damit umgegangen. Und da ist die Situation genau andersrum. Ganz häufig hätten die Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger gerne den Kontakt zur Presse. Und da ist es aber so, dass die Staatsanwaltschaften wahnsinnig zurückhaltend sind. Es gab da auch schon ein paar Gerichtsentscheidungen dazu. Und was ich am besten finde, in diesen Situationen handhaben das manche Staatsanwaltschaften oder Gerichte so, dass sie nachfragen. Sie fragen einfach, geben diese Presseanfrage weiter an die Verteidigerin, an den Verteidiger. Und der kann dann entscheiden. Wäre in dem Fall vielleicht ja auch ganz schlau gewesen. Also absolut, auf jeden Fall auch noch ein interessanter Punkt. Jetzt hast du schon gesagt, es gab noch so ein bisschen Besonderheiten beim Thema Schadensersatz, Entschädigung in Geld. Was war da konkret das Problem?
Genau.
Schaden also, beziffern, Kausalität?
Genau, also wenn man einen bezifferten materiellen Schadensersatz geltend machen will, dann setzt das ja immer voraus, dass man ganz konkret benennen kann, dieser Schaden ist eingetreten, weil es dieses Ereignis gab und sozusagen man die Kausalität nachweisen muss und wiederum, weil man sich dann nur auf Schäden beziehen kann, die bis zum Zeitpunkt der Klage sozusagen entstanden sind, nicht aber auf Schäden, die auch in Zukunft noch entstehen könnten. Deshalb haben wir diesen Weg hier nicht gewählt, den Schaden konkret zu beziffern, sondern haben hier zunächst eingeklagt einen Anspruch auf Feststellung, dass überhaupt ein Schadensersatzanspruch besteht. Und den hat das Kammergericht hier erfreulicherweise bejaht und hat gesagt, dieser Anspruch auf Schadensersatz besteht. Dafür reicht es aus, dass es eben diese Rechtsverletzung gibt und wiederum, dass es plausibel ist, dass es einen solchen Schaden geben kann. Ja, und damit haben wir sozusagen in diesem ersten Schritt das Thema der Kausalität zunächst ausgeklammert, aber haben eine klare Feststellung vom Kammergericht, ja, in einem solchen Fall kann ein Schadensersatzanspruch bestehen und der wurde festgestellt. Die konkrete Bezifferung ist dann sozusagen jetzt der zweite Schritt. Das ist der eine Aspekt im Hinblick auf Schadensersatz und das andere ist der Geldentschädigungsanspruch. Geldentschädigungsanspruch bedeutet quasi, wir haben, früher hätte man gesagt, Schmerzensgeld im Hinblick auf den immateriellen Schaden, den der Kollegin da entstanden ist, einen Geldentschädigungsanspruch geltend gemacht. Und da ist es so, dass der im Äußerungsrecht oder in persönlichkeitsrechtlichen Angelegenheiten aber an ganz, ganz enge Voraussetzungen geknüpft ist und sozusagen nur dann zugesprochen wird, wenn es wirklich eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung ist. Und da hat das Gericht auch in der mündlichen Verhandlung deutlich gemacht, dass es mit sich gerungen hat, ob es den zuspricht oder nicht. Aber am Ende ist es da eben dann auch schon so, dass dort wiederum die Kausalität zwischen konkreten Äußerungen, Identifizierung im Artikel noch mehr dargelegt sein müsste oder klarer sein müsste, um das zuzusprechen, sodass wir den Anspruch an der Stelle nicht bekommen haben. Das, wie gesagt, ist im Äußerungsrecht ohnehin eher die Ausnahme, dass man auch wirklich eine Geldentschädigung durchsetzen kann. Für uns ist wichtig, dass von diesem Urteil das Signal ausgeht, Schadensersatzanspruch festgestellt.
Naja, und letztlich ist es ja das Urteil an sich so ein bisschen was wie immaterieller Schadensersatz.
Absolut. Ja.
Das kann man ja so auch sehen, ja. In Geld vielleicht gar nicht zu beziffern. Jetzt bleibt natürlich die Frage, Jonas, wenn du dir was wünschen dürftest, hättest du es gern noch vor dem BGH oder würdest du sagen, ach, Kammergericht reicht mir?
Ach ja, das ist schwer zu sagen. Ne? Also wenn es der BGH genauso entscheidet wie das Kammergericht, dann natürlich gerne. Also weil gerade in Anbetracht dessen, dass die Rolle der Anwaltschaft und inwieweit Anwältinnen und Anwälte schützenswerte Aufgabe für die Gesamtgesellschaft wahrnehmen und das mit in die Interessenabwägung einzustellen ist, das ist natürlich ein starkes Stück für uns sozusagen als Anwaltschaft, dass das Kammergericht das gesagt hat. Aber sicherlich wird das ja auch nicht die letzte Auseinandersetzung leider Gottes dieser Art gewesen sein, prognostiziere ich mal. Und wenn man dann auch noch vom BGH klare Worte in diese Richtung bekommen könnte, wäre das natürlich toll. Ja.
Da könntest du dann, sollte das passieren, könntest du eine Merch-Serie machen, T-Shirts drucken lassen.
mit Paragraph 1 Brau.
Ja, verdient besonderen Schutz. Ja, ich bin gespannt. Ich will natürlich von dir dann auch wieder unbedingt ein Update. Ob es weitergeht, wissen wir ja noch nicht. Und wenn ja, wie es weitergeht, hängt ja davon ab, ob überhaupt noch begründet wird. Die Frist läuft ja noch. Einstweilen, wie gesagt, mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da ist die Presseerklärung verlinkt und weitere Infos und die alten Folgen. Ich würde auch orakeln, Jonas, dass das nicht das letzte Mal war, dass so über eine Anwältin oder einen Anwalt berichtet wird. Ich habe schon das Gefühl, dass, und ich mag immer gar nicht Medien sagen, weißt du, sondern, also Presse schon gar nicht, Medien sage ich in dem Zusammenhang auch nicht so gerne, aber es ist schon krass, was da zum Teil immer wieder publiziert wird. Und es zieht weite Kreise. Wir hatten es vorhin schon auch in den sozialen Medien, ist wirklich der Druck auf die Anwaltschaft, finde ich, gewachsen. Was man da zum Teil an Kommentaren kriegt, auch ich als Anwältin, ich bin manchmal einfach fassungslos. Und sobald du dich als Anwältin, als Anwalt exponierst, vielleicht nicht bei jedem Thema, aber bei vielen Themen, bist du ganz schnell selbst eine Zielscheibe. Ich fand das ganz eindrucksvoll. Das hast du bestimmt auch mitverfolgt. Der Republikanische Anwaltverein hat ja einen offenen Brief geschickt an die Politik in Bezug auf die Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens. Also, dass man sich bitte mit der Frage der Antragstellung doch nochmal befassen möchte. Und damit so ein Brief Wirkung hat, musst du natürlich auch benennen, wer hat den gezeichnet. Es waren sehr viele Anwältinnen und Anwälte, auch einige Richterinnen und Richter. Und die Namen waren öffentlich einsehbar. Und da gab es auch Konsequenzen persönlich gegen die Kolleginnen und Kollegen. Und da vielleicht mal noch in einer ganz anderen Variante, nicht nur Hass und Hetze, sondern die neueste Masche war da, die mir zugetragen wurde, schlechte Google-Bewertungen. Und ich weiß, dass du dich damit auch sehr viel befasst für deine Mandantinnen und Mandanten. Und dann dachte ich, passt das in diese Episode ganz gut als Annex rein. Was ich gesehen habe, ich habe mir das dann wirklich angeschaut bei den Kolleginnen und Kollegen. Das waren dann unter natürlich nicht Accounts mit Klarnamen, sondern das war dann sowas wie Deutscher Patriot oder ähnliches. Ein Stern ohne ergänzenden Text. Wie kann man sich denn da zur Wehr setzen? Weil eigentlich setzen die Google-Bewertungen ja auch ein Kundenverhältnis, ein Mandatsverhältnis voraus. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie wehrt man sich da am besten?
Ja, also tatsächlich diese Shitstorms, diese massenhaften Bewertungen gegen Einzelpersonen oder Kanzleien, das erleben wir leider immer häufiger. Also auch in dem Fall der Asylrechtsanwältin, von dem wir jetzt eben gesprochen haben, war das auch eine der Folgen, dass es massenhaft negative Bewertungen gab. Und vollkommen richtig, ne? Also man kann diese Bewertungen ja durch verschiedene Elemente abgeben. Das eine ist sozusagen die Sternabgabe und das Ranking. Und das andere ist sozusagen der Bewertungsinhalt. Wenn man einen solchen Bewertungsinhalt hat, dann kann man den natürlich an den üblichen Kriterien messen und sagen, alles, was unwahr ist, was da in unwahren Fakten drin ist oder was beleidigend ist, das ist rechtswidrig und dann kann man sozusagen die Bewertung deshalb angreifen. Wenn man es damit zu tun hat, dass es lediglich eine reine Sternebewertung ohne Inhalt ist, dann muss man sagen, da ist die Rechtsprechung ganz klar und sagt, eine Bewertung, Sternebewertung suggeriert immer, dass es da ein Kunden-Mandanten-Verhältnis wie auch immer gab und dass die bewertende Person schon mal irgendwie in Kontakt stand mit dem Unternehmen oder mit der Anwältin, dem Anwalt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann liegt wiederum darin schon eine Unwahrheit, weil ja suggeriert wird, es gab diesen Kontakt. Und dann kann man die Bewertung schon deshalb angreifen. Und dafür hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich erstmal ganz niedrigschwellig als Nutzer von meinetwegen Google hingehen und sagen, ich melde diese Bewertung selbst und schreibe dahin, warum ich der Meinung bin, dass die rechtswidrig ist. Man kann auch als Profilinhaber, also wenn es jetzt die Kanzlei selbst betrifft, hingehen und kann das bei Google beanstanden. Und da muss man sagen, gerade wenn es um so massenhafte Bewertung geht und sozusagen koordinierte Kampagnen an der Stelle, dann spricht auch viel dafür, dass das einfach ganz klar gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform, also beispielsweise von Google etc. verstößt, weil ja dort auch niedergelegt ist, dass solche Bewertungen nicht missbräuchlich erfolgen können. Und wenn dann viele, viele Bewertungen in kurzer Zeit kommen, dann offenbart das natürlich die Missbräuchlichkeit ein Stück, gerade in der Gesamtschau mit so Anlässen wie, ich habe da einen offenen Brief unterschrieben. Das ist sozusagen der eine Weg, das zu melden. Aber natürlich kann man auch ganz klassisch die Plattform in Anspruch nehmen, anwaltlich, so wie wir das ja auch häufig machen, und eben herausstellen oder die Plattform in Kenntnis setzen und darauf hinweisen, was daran alles rechtswidrig ist. Und dann setzt sich in Gang, üblicherweise, ich nenne das immer gerne so ein Ping-Pong-Spiel, nämlich, dass die Plattform dann gar nicht mal unmittelbar löscht, sondern erstmal die Bedenken gegen die Bewertung an den Autor der Bewertung zur Kenntnis gibt und ihm sagt, beziehe dazu mal Stellung. Wir selbst als Plattform können das nicht bewerten. Dann darf der Autor Stellung beziehen. Wenn er es nicht macht und dazu schweigt, dann wird in den allermeisten Fällen direkt gelöscht. Und so geht dieses Ping-Pong-Spiel ein-, zweimal hin und her. Und dann in der Gesamtschau der Argumente entscheidet die Plattform, wird die Bewertung endgültig gelöscht oder bleibt sie online. Das ist so das übliche Spiel an der Stelle. Aber gerade wenn man es mit so konzertierten Aktionen zu tun hat, dann kann man auch schneller zu einer Löschung von sozusagen gleich mehreren oder vielen Bewertungen auf einmal kommen, wenn man eben diesen Nachweis dafür führen kann und dafür Indizien hat.
Ja, aber es ist ja massiv geschäftsschädigend, ne? Also weil gerade wenn du jetzt nicht, schon 3000 Fünf-Sterne-Bewertungen hast, ist ja eine niedrige Bewertung, haut dir ja sofort den Schnitt runter. Das ist ja ganz massiv. Und viele Menschen schauen eben schon bei Google nach, wie ist so die Bewertung. Hast du Erfahrungswerte dazu, ob es hilfreich ist, wenn zum Beispiel so eine Ein-Sterne-Bewertung von vielen anderen Nutzern gemeldet wird? Bringt das was? Weil das wäre ja vielleicht so ein Punkt, jeder, der einen Google-Account besitzt, und das habe ich ja im Prinzip automatisch, wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Konto habe oder so, habe ich ja immer beides. Ich kann ja auch als unbeteiligte dritte Person solche Bewertungen melden. Das heißt, es wäre ja wahrscheinlich ein guter Gedanke, wenn ich jetzt als Anwältin betroffen bin von solchen Bewertungen, einfach mal auf meinen Social-Media-Kanälen irgendwie ein Screenshot, hier wurde bewertet, ist aber gar kein Mandant, könnt ihr bitte mal unterstützen und alle diese Bewertungen melden. Bringt das was, wenn dann so gehäufte Meldungen eingehen bei Google?
Ja, das hilft auf jeden Fall. Also man muss sagen, die Bearbeitung solcher Beanstandungen ist bei den meisten Plattformen mittlerweile zu großen Teilen automatisiert. Also dort arbeitet eine KI daran, ja, und hat sozusagen ihre eigenen Mechanismen. Und relevant dafür ist natürlich auch, von wie vielen Nutzern wird sowas gemeldet, in der Frage, wie schnell wird das bearbeitet. Aber was die Bearbeitungsgeschwindigkeit angeht, da muss man sagen, hat Google auch enorm zugelegt und sich verbessert seit dem Einsatz von KI-Systemen an der Stelle. Dass man da auf jeden Fall Chancen hat, auch schnell zu guten Ergebnissen zu kommen.
Hervorragend. Dann das vielleicht mal an alle Betroffenen da draußen als Service-Tipp. Vielleicht mal im Kollegenkreis oder im Freundeskreis darauf aufmerksam machen, auf den eigenen Social-Media-Plattformen und drum bitten, dass man da unterstützt, so eine Bewertung zu melden. Ist ja vielleicht auch ganz gut. Jonas, dann hatten wir da quasi noch einen Service-Annex hintendran. Finde ich sehr, sehr gut. Grundsätzlich gilt natürlich der Appell an alle Kolleginnen und Kollegen, egal worum es geht, lasst euch nicht einschüchtern. Es gibt Mittel und Wege, sich zur Wehr zu setzen, auch wenn es natürlich in dem Fall, den du jetzt betreut hast, echt eine lange Geschichte war und sie ist ja noch nicht vorbei. Was glaubst du, wann kannst du mir ein Update geben?
Naja, also die Frage, wird die Nichtzulassungsbeschwerde überhaupt gegründet oder nicht, die wird sich jetzt im letzten Quartal diesen Jahres entscheiden und wie viel Zeit sich der BGH lässt, sich dann sozusagen damit auseinanderzusetzen und das zu prüfen. Das ist ein Blick in die Glaskugel, schwer zu sagen. Ich denke auf jeden Fall im nächsten Jahr. Aber vielleicht geht es dann auch wirklich so unspektakulär zu Ende, dass der BGH sagt, nee, dies nehmen wir nicht an. Mit dem Thema befassen wir uns nicht weiter und die Revision wird nicht zugelassen. Das wäre dann ein unspektakulärer Ausgang, aber dann würde sozusagen auch die Kammergerichtsentscheidung rechtskräftig werden. Oder aber wir gehen eben die Extrarunde zum BGH.
Die Extrameile noch on top macht er ja sonst auch, wenn es nötig ist. Jonas, ich danke dir sehr für das Update. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und du hältst mich auf dem Laufenden.
Steffi, gerne, machen wir so.
Bis dahin.
Ciao.